heute begrüßen wir euch zum Sneakpod, den es gar nicht gibt. Sozusagen die Undercover-Sneakpod-Folge, nämlich die Folge 300. Wir haben ja angekündigt, diese Woche gibt's keinen Sneakpod und jetzt gibt's ihn doch. Und zwar wegen einer Person, die mir gegenüber sitzt, nämlich dem psychopathischen Südafrikaner Manu.
Hallo. Und mir gegenüber sitzt die Krankenschwester aus dem 2154, Claudia Perner.
Hallo. Ja, Manu hat unsere Folge 300 gerettet, indem er sich tatsächlich angeboten hat, mit aufzunehmen. Wir haben ja so, ich habe so halb scherzeshalber letzte Folge gesagt, vielleicht findet sich ja jemand, haben natürlich nicht im Traum daran gedacht, dass es tatsächlich so engagierte Hörer gibt, die sagen, jopp, da sind wir dabei. Aber ja, Manu war bereit.
Opfere mich.
Du opferst dich, sehr gut. Es gibt dann auch Kekse.
Kekse.
Ja, alle anderen Sneakpod-Mitglieder sind leider heute im Ausland oder sonst wo und verhindert. Aber wir lassen es nicht nehmen, trotzdem heute nicht etwa die Folge 301 zu beschreiten, sondern wir sind 300. Jawohl, wir sind 300. Okay.
Ja.
Zack Snyder. Nein. Wir haben leider auch keinen Sneak-Film gesehen, sondern den Film Elysium. Und zwar unabhängig voneinander gestern Abend. Also die Eindrücke sind noch ganz frisch. Und Manu hat auch schon erwähnt, dass seine Bewertung sich noch verändert. Sie wächst noch in ihm. Vielleicht sollten wir erst...
Sie singt. Wer weiß.
Jetzt hast du die Bewertung gespoilert. Erzählen wir doch erstmal, um was es geht in Elysium. Möchtest du das machen, Manu?
Ja, also Elysium, die Welt... Ja, man könnte vielleicht sagen, die Welt ist unsere Welt, eben nur in 150 Jahren. Die Erde ist übervölkert und besteht nur noch aus armen Menschen. Die reichen Menschen sind ausgewandert auf eine Raumstation namens Elysium. Ja, und auf dem Planeten befindet sich unsere Gestalt, die Hauptfigur Matt Damon. In seiner Rolle als Max, ich glaube, einen Nachnamen hat er nicht in dem Film. Er ist Fabrikarbeiter, ehemaliger Sträfling, ja, und ihnen folgen wir auf seinem Abenteuer.
Mhm. Und er hat seit Kindheitstagen diesen Traum, irgendwann nach Elysium zu kommen.
Ja, richtig.
Jo. Und dann würde man überlegen, ob das vielleicht passiert oder auch nicht. Wer weiß das schon.
Mehr können wir jetzt auch nicht verraten, weil sonst... Vielleicht für den einen oder anderen, der nach dem Podcast noch in den Film reingehen will.
Genau.
Ja.
Auch noch eine ziemlich zentrale Rolle spielt Jodie Foster. Die ist sozusagen auf der anderen Seite, also nicht eine von den armen Arbeiterinnen und eben in einer politischen Funktion, dass sie auch mit kontrolliert, wer überhaupt nach Elysium reinkommt.
Das können wir, glaube ich, sagen, oder? Was ist Verteidigungsministerin von Elysium.
Ja, und sie hat... Also sie ist auch so ein bisschen in dem Film die Person, die uns alle die pauschalen politischen Parolen einspricht, die wir dann allegorisch lesen können und sagen können, das haben wir doch schon mal gehört. Ist hier vielleicht eine politische Nachricht mit verpackt, die wir mit nach Hause nehmen sollen und über amerikanische Politik nachdenken sollen? Das könnte ja sein.
Niemals.
Niemals, okay. Ist ja auch, da dieser Film ja auch von dem Macher von District 9 ist und dem generell politische Allegorie vollkommen fernliegt.
Vollkommen.
Das war ja nicht zu erwarten. Ja, wie fanden wir das denn?
Wir müssen noch vor unsere zwei Figuren, die wir praktisch verkörpern,
unterstellen.
Wir haben noch die Krankenschwester Frey, eine Kindheitsfreundin von Max, die er dann im Laufe des Films wieder trifft, im Krankenhaus als Krankenschwester.
Finde ich ja ganz lustig, weil das ja die gleiche Schauspielerin ist, die in I Am Legend quasi die gleiche Rolle mehr oder weniger spielt. Also ist das so ein bisschen ihre Rolle aktuell. Wenn du eine Latina willst, die irgendwie so das Gute verkörpert ein bisschen und die Zukunft und sowas, dann ist sie die Go-To-Frau.
Ja. Und die zweite Person
ist Kruger.
Kruger. a.k.a. die Hauptfigur aus District 9.
Ja.
Also das ist derselbe Schauspieler, wie ist sein Name?
Oh Gott. Charlton Copley oder sowas. Aber
die anderen vom Sneakpot sind weg, Namen gibt es trotzdem keine.
Ja, also ehrlich gesagt bei ihm nicht.
Ja.
Also kann ich mir bestimmt auch schon in der nächsten halben Stunde nicht mehr merken.
Also er spielt Kruger, einen Agenten von Elysium, einen Schläfer von Elysium, der auf der Erde stationiert ist und praktisch direkt dem Verteidigungsministerium unterstellt ist.
Genau, wobei wir eben eigentlich schon direkt, wenn er auftaucht, merken, dass er auch irgendwie eine Persönlichkeit hat, die, sagen wir, er hat auch seine eigene Agenda, wenn er eben so seiner Tätigkeit nachgeht. Und ich fand ihn deswegen schon auch, also einen guten Gegenspieler. So. Also ich fand ihn nicht übel als...
unberechenbar, was er jetzt...
Also ich hatte Angst vor ihm.
Ich fand ihn lustig.
Ja, lustig war auch. Ja, wie fanden wir das denn? So insgesamt?
Insgesamt war ich enttäuscht.
Okay. Hattest du viel erwartet? So?
Ja.
Wegen District 9?
Ich fand District 9 gut.
Ja, also wir haben vorhin schon kurz drüber geredet. Ich habe ja, auch wenn mich das jetzt bei 99% der Podcast-Hörer unten durchfallen lässt, ich habe District 9 nicht fertig geschaut, sondern irgendwie nach 45 Minuten ausgestellt, weil ich es nicht ertragen konnte. Also mir ist klar, dass viele Leute das für ein Meisterwerk halten. Ich fand es unerträglich. Und ich, ehrlich gesagt, habe ich auch gar keine Lust. Wir kommen später noch zu der Frage, welche Filme man vielleicht nicht besprechen will. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, was zu District 9 zu sagen. Er geht mir sowohl technisch als auch erzählerisch, als auch was sein Humor, was immer das sein soll, geht mir überhaupt nicht runter. Okay. Deswegen hatte ich keine hohen Erwartungen. Ist dann vielleicht auch die Chance, enttäuscht zu sein, nicht so groß. Aber bei dir war es anders.
Also ich glaube, die hohen Erwartungen kommen auch daher, weil ich District 9 mittlerweile über die Zeit hinweg verklärt habe irgendwie. Ich glaube, den fand ich damals auch nur gut. Aber mittlerweile sagt jeder, oh, das Stück war richtig gut und so weiter. Und deshalb denke ich vielleicht, dass er gut ist. Ich habe ihn nur zweimal gesehen, muss ich gestehen.
Ja, immerhin.
Mehr.
Das sagt ja schon
mal. Viermal so viel wie du.
Ja, stimmt. Allerdings.
Und ja, also wie gesagt, ich dachte, vom Setting her wäre das normalerweise jetzt mein Film gewesen.
Ja.
Dystopische Zukunft, alles dreckig. Das ist eigentlich so mein Genre, das finde ich super. Aber der Film hat so einige Macken, sage ich mal.
Auf jeden Fall.
Wo es mich dann erstens aus dem Geschehen komplett rausgerissen hat und wo ich auch schon im Film gesagt habe, so nee, so vielleicht jetzt nicht. Sei es von der Story her, sei es technisch.
Ja, und er ist eben auch, also ich finde so, was man auf der positiven Seite sagen kann, er sieht schon gut aus. Es ist echt extrem gut gestaltet, diese Welten und sowas. Und ich finde auch, dass man auf jeden Fall sagen kann, dass er schauspielerisch sehr hochkarätig doch besetzt ist in den zentralen Rollen. Und ich finde auch, dass es den Film aufwertet. Also wenn man sich mal vorstellen würde, dass eben so ein B-Darsteller die Hauptrolle spielen würde, dann wäre es nochmal ein deutlich schlechterer Film auf jeden Fall. Also dann wäre ich da, glaube ich, auch insgesamt. Und auch Jodie Fosters Rolle, wenn das jemand spielen würde, der eben nicht auch Nuancen spielen kann und so, dann wäre der Film noch sehr viel schlechter. Also ich finde das so die ganz positive Seite für mich.
Wenn wir da anknüpfen, ich finde dann aber aus den Charakteren ziemlich wenig gemacht. Die bleiben meistens nur in der Oberfläche, verkörpern einen Stereotyp, einen Archetyp.
Das stimmt
geht,
schon, ja.
Es geht nie irgendwie tief rein, es wird kein Charakter in die Tiefen eingeführt, sondern die sind halt da und wenn sie halt weg sind, sind sie halt wieder weg.
Aber dazu ist der Film auch zu sehr in gewisser Weise politischer Propagandafilm, weil er ist ja, das ist ja eine marxistische Kampfschrift in gewisser Weise, finde ich. Und und irgendwie ist dann, in gewisser Weise ist dann, was die Figuren angeht und ihre Position, ist Komplexität auch nicht erwünscht.
Nee. Ja, okay, so kann man das sehen, ja.
Also, dass man dann immer noch sagen kann, es ist nicht besonders komplex, ist klar. Wir haben vorhin schon festgestellt, als wir kurz drüber gesprochen haben, dass aber unser generelles Gefühl, wo die Stärken des Filmes liegen, vollkommen gegensätzlich ist.
Ja, wir waren ein bisschen divergent.
Was würdest du denn sagen? Wo fängt's bei dir, wo ist das Gute und wo ist eher das Schlechte?
Also ich finde den Film bis dahin richtig gut, wo er kein Actionfilm ist.
Okay.
Wo er meinetwegen vor sich hin plätschert.
Wo es eher ein Sozialdrama eigentlich ist.
Sozialdrama und einfach Leben in dieser kaputten, dreckigen Welt. Das fand ich super. Das hätte ich mir auch gerne noch eine halbe Stunde länger angeschaut.
Okay.
Sobald der Film zum Actionfilm wird, habe ich mich eigentlich nur noch geärgert, um ehrlich zu sein.
Ja, also da bist du eigentlich ein bisschen auch mit Marc auf einer Linie, hm, der eben meinte, okay, dann am Schluss ist es eben doch ein bisschen Transformers.
Ja, ne? Richtig. Also, ja.
Roboter und sich ja, also ich muss sagen, mir geht es nicht ganz so. Ich finde zwar auch, also diesen, also ganz am Anfang diesen Erzählanfang, hm, diese Rückblende in die Kindheit fand ich furchtbar. Also fand ich wirklich dieses Ganze so, schon so eine Bedeutung drüber schieben über das, was er mal werden wird und sowas, mhm, hat mich sofort aus dem Film rausgeworfen. Mhm. Und dann geht's so, dass ich zwar eben in diesen fast so Sozialdrama-Sachen, die eben wo so gezeigt wird, wie er in dieser Welt existiert, finde ich ihn gut und, mhm, finde eben auch so seinen Konflikt gut, aber mir dauert das zu lang, bis wirklich was passiert, dann, okay, bis die tatsächliche Handlung anfängt. Mhm. Es geht gar nicht so sehr darum, dass die Action zu spät kommt, sondern ich finde einfach die Handlung, die wirklich der Konflikt, mhm, des Filmes ist, mhm, dauert mir zu lange, bis das losgeht. Ich habe schon so in der ersten Dreiviertelstunde paar Mal gedacht so, okay, es unterhält mich, okay, mhm, also ich finde das jetzt nicht mies oder, mhm, so, aber ein bisschen Längen, finde ich, hat er schon. Deswegen, wenn du sagst, eine halbe, ja, Stunde mehr, wäre auch noch okay gewesen. Oh Gott.
Ja, also ich hätte jetzt beispielsweise schön gefunden, wenn es einfach eine Dokumentation über diese fiktive,
okay,
Zukunftswelt gewesen wäre.
Ja, ja,
wenn,
na,
das
ja,
noch, wenn das noch eine halbe Stunde, ja, einfach gezeigt hätte, wie ihr da arbeiten geht,
ja,
wo dann die Probleme in der, ja, Zukunft praktisch liegen, das hätte ich interessant gefunden.
Ja, okay.
Und das hätte ich mir auch gerne weiter angeschaut, auch wenn das jetzt eine gesamte Länge gewesen wäre, weil,
ja,
wäre nichts Wichtiges passiert, aber das hätte ich interessant gefunden. So, wie,
ja,
gesagt, wollen wir zum zweiten Teil so mal abbiegen in Richtung Action-Teil?
Ja, okay.
Dann sag du doch mal zuerst, warum, also, du das gerade besser fandest als das Soziale vorher.
Also für mich ist so, dass es gibt, also eigentlich ist der Film ja sogar dreigeteilt, weil es gibt eben so den Anfang, den du jetzt meintest, mhm, dann ist der Mittelteil, wo es, okay, so ein bisschen schon Action, mhm, gibt und so ein bisschen so auch Kriminal, was auch immer so.
Gut.
Das fand ich am ödesten.
Echt?
Das war der Teil, wo ich dachte so, okay.
Da fängt das dann... Es fängt dann ab einer bestimmten Stelle an, wo für mich der Film, wo ich sage, hier hätte man einen Cut machen können.
Okay.
Ab dort.
Echt?
Das kann ich jetzt, nicht spoilern.
Nee. Und dann gibt's eben diesen dritten Teil, der dann eben wirklich so, wenn man so will, der Transformers-Teil ist, mhm, wo dann auch deine Figur, also der südafrikanische, mhm, Psychopath, richtig nochmal zum Einsatz kommt,
ja,
und so. Und wo die ganze Sache dann eben auch sehr technisiert wird, auf jeden Fall.
Willkommen,
also
ja,
und ehrlich gesagt, das ist ein Teil, der mich gut unterhalten hat.
Okay.
Ich fand, also mich hat irgendwie der Soundtrack geflasht in diesem Teil.
Okay.
Ich fand, dass es gut aussah. Mich hat das interessiert und ich habe auch wirklich die letzten 20 Minuten wahrscheinlich geweint.
Okay.
Und ganz ehrlich gesagt, ich hatte schon das Gefühl, hier mein Herz ist tot oder so, weil ich es länger her ist, dass ich in einem Film richtig geweint habe.
Mhm.
Und jetzt war es so, also mich hat das dann schon mitgenommen, was passiert ist.
Okay.
Aber man muss auch sagen, also neben mir saß Marc und bei ihm war es überhaupt nicht so. Also er,
okay,
war da wirklich so, wie du das sagst, dass,
mhm,
dann eben der Schluss so für ihn leer war.
Mhm.
Und ja.
Es fängt dann irgendwann an. Während die Action immer weiter fortschreitet, fängt es irgendwann an, praktisch nur noch Third Person mit Wackelkamera hinter.
Ja, Wackelkamera, ganz schlimm.
Herzulaufen.
Ganz schlimm.
Und
also,
da hat es mich einfach verloren, weil es mich einfach geärgert hat. Das ist dann praktisch wie so ein Third Person Shooter auf einer Konsole.
Das stimmt.
Rennst du nur noch mit Damon hinterher und siehst, wo er sich über Kisten und Ecken und weiß der Geier, was für Sachen entlang windet, entlang rollt, entlang schlägt, gegen Roboter, Menschen, gegen alles.
Also
hat mich echt genervt.
Also mich hat es trotzdem unterhalten, aber es stimmt total, dass es eben Computerspiel inspiriert ohne Ende ist,
ja,
und auch nicht mehr macht, also an Handlung,
ja,
und so dann eigentlich nichts mehr bietet. Und auch eben dieser Kontext so verloren geht, weil,
genau,
eben am Anfang ist schon so, dass wir so eben so diese Obenansicht auf so die gesellschaftliche,
ja,
das Gefüge haben,
ja,
und das ist im letzten Drittel überhaupt nicht mehr der,
ja,
Fall. Da geht's im Prinzip, wir sind bei ihm und uns interessiert, welchen Gang er entlang geht und was,
ja,
er tut,
ja,
und sowas. Und das stimmt schon, das ist natürlich dann inhaltlich schon ziemlich reduziert am Schluss.
Mhm.
Ja, das würde ich durchgehen lassen.
Und da schließt sich auch der Kreis wieder zu District 9,
mhm,
der meiner Ansicht nach halt so genau dasselbe Problem hat, weil er am Ende nur noch zum plumpen Actionfilm wird und seine,
okay,
Hülle, seine sozialkritische Hülle, seine politische Hülle einfach fallen lässt und einfach ein billiger Actionfilm ist, den man im Sommer an jeder Ecke sehen kann.
Okay. Ja, ich weiß nicht, bei District 9 hatte ich das Problem, dass es so wie man mit Leuten nicht kann, die einen Sinn für Humor haben, den man überhaupt nicht lustig findet. Mhm. So genauso geht's mir mit District 9. Dass ich einfach, ich bin sowas von nicht auf einer Wellenlänge mit diesem Film. Okay. Und es ging mir ganz schnell so, dass er mich echt genervt hat. Es ist nicht mal so, dass ich sagen würde, ich kann nicht nachvollziehen, warum andere Leute den mögen. Aber mir ist der Film einfach, der stößt mich ab. Ich weiß nicht, ich kann mit District 9 überhaupt nicht.
Das ist ja legitim.
Und das würde ich jetzt sagen, ist bei Elysium für mich nicht der Fall. Mhm. Also er hat mich schon unterhalten, aber es ist schon ein Film, der also auf jeden Fall, ich würde sagen, so hinter den Möglichkeiten des Setups zurückbleibt auf jeden Fall. Also da wäre sehr viel mehr möglich gewesen, also viel intelligenteres auch auf jeden Fall. Und ein richtig guter Film ist es nicht, finde ich. Also so okay, aber okay und Sehwerte, aber ja.
Das ist die Frage, sollte man ihn sich angucken? Weil wir wollen jetzt hier nicht jedem den Kinobesuch austreiben.
Nein, ich würde sagen, das hängt davon ab, wie hoch die Toleranz ist für eben auch diese Art von Transformers-Action. Mhm. Und natürlich auch, wie stark man sich so zu diesem Science-Fiction-Action-Ding hingezogen fühlt. Ja, aber wenn beides nichts ist, was man ertragen kann, dann muss man ihn nicht gesehen haben, finde ich.
Oder wenn man eben denkt, dass es durchgehend irgendwie tiefsinnig politisch sein wird.
Ja, okay, dann, nein.
Dann ist das auch...
dann wäre es ein grober Fehler.
Ja.
Also, und ich finde, das ist schon auch, also das ist zum Teil im Film auch so, dass du denkst, so, ist ja okay und wir wissen auch, ja, was jetzt hier der Bezug ist und was hier auch noch angesprochen werden soll, welches militärische Thema und sowas. Und ich finde auch, dass der Film zum Teil, also wo er auch, finde ich, auch deutliche Drehbuchschwächen hat, ist, dass manchmal sowas passiert, wo dann jemand noch erklärt, was das jetzt ist. Also es gibt da zum Beispiel eine medizinische Sache, ein medizinisches Detail, wo dann so gesagt wird, so, ja, so ist das jetzt. Und dann denkst du in diesem Moment so, na gut, jetzt wissen wir ja, damit wird ja erklärt, warum die nächste Stunde Quatsch ist. Genau. Aber es wird dann halt so zurecht erklärt und so. Also ich finde, da hat der Film schon, da merkt man einfach, es gibt da, oder er hat da einfach nicht die Fähigkeiten, das so zu schreiben, dass sich Dinge organisch auseinander ergeben, sondern bestimmte Dinge müssen halt so hinkonstruiert werden. Also, ja.
Vielleicht ist einfach das Problem, dass er das, also Mr. Blomkamp da, wie auch immer, dass er seinen nächsten Film vielleicht nicht selber schreiben und gleichzeitig Regie führen sollte, sondern dass irgendwie vielleicht sich ein paar andere Menschen noch.
Ja, also vielleicht, ja, also und hier ist wahrscheinlich auch das Problem, ich meine, gut, jetzt ist er nach Hollywood gekommen und hatte irgendwie riesen Stars und wurde mit Geld beworfen und sowas und das sind vielleicht auch nicht die optimalen Voraussetzungen, um sich hinzusetzen und in Ruhe was wirklich Kluges zu schreiben. Auf der anderen Seite, ich kann ehrlich gesagt auch nicht beurteilen, ob er dazu in der Lage ist. Vielleicht ist das einfach sein, ist das sein Modus, sein Erzählmodus, keine Ahnung, aber...
Das lässt sich nach zwei Filmen halt recht, demselben Metier praktisch spielen und auch gleich aussehen. Also District 9 sieht, also wenn euch District 9 vom Look gefallen hat, dann wird euch auch der neue gefallen, weil das sieht 1:1 eigentlich genauso aus.
Ja, es sieht sehr ähnlich aus. Nur halt mit mehr Geld gemacht. Aber ja.
Es sind halt mehr Häuser dann, die künstlich konstruiert wurden.
Ja, aber das ist schon toll zum Teil. Also es ist wirklich schon schön gemacht. Was ich auch ganz interessant fand, war eben die Verwendung von Fliege, wir haben eine lästige Fliege, die uns hier anfällt. Die Verwendung von Sprachen im Original ist dann eben auch so, dass eben zwischen Spanisch und Englisch gewechselt wird und dann auf Elysium eben zum Teil Französisch gesprochen wird und so. Und das ist eigentlich passt genau zu dem, was ich neulich im Zusammenhang mit diesem dänisch-englischsprachigen Film gesagt habe, dass es dort auch so ist, dass eben so eine Übergangslosigkeit ist und das nicht irgendwie auf besondere Weise in Anführungszeichen gesetzt wird und so. Ich meine, du kriegst schon Untertitel und so. Aber prinzipiell der Film quasi einfach sagt, linguistisch ist das die Zukunft, die wir hier projizieren, dass eben in diesem Kontext LA eben in 150 Jahren mit quasi nur dem armen Teil der Bevölkerung, das ist eben Chicano und Hispanic Milieu und deswegen werden die Leute Spanisch sprechen und jemand wie Matt Damon's Figur, der eben in diesem Milieu aufwächst, wird dann auch zweisprachig sein und sowas. Und das fand ich schon einen guten Teil des Filmes auf jeden Fall. Also ja.
So wurde das auch aber auch in Deutsch umgesetzt. Ja. Da wurde praktisch dann das Englische mit Deutsch ersetzt
dabei. Ah ja, okay.
Die Nonne am Anfang spricht Spanisch und wenn ich mich richtig erinnere, sprechen sie auf Elysium auf Französisch mit Untertiteln. Mhm. Oder es wird wenigstens mit französischem Akzent gesprochen. Soweit ist es schon, das war gestern Abend. Ich kann mich jetzt schon nicht mehr daran erinnern. Aber ich glaube mich zu. Also es war angedeutet, dass sie Französisch sprechen. Entweder haben sie wirklich Französisch gesprochen oder sie haben es angedeutet.
Also im Original, also es interessiert mich dann noch, wie es in der Synchronisation ist. Es ist auch so, dass eben in seinem Alltag in diesem Los Angeles Setting eben relativ viel zwischen Spanisch und Englisch hin und her gewechselt wird. Das wäre zu synchronisieren, wäre dann zu schwierig.
Komplett auch, er hat ja so einen Kompagnon.
Ja.
Mit dem spricht er auch immer nur auf Englisch.
Ah ja, nee, also weil das finde ich wirklich gut gemacht. Bist du von der Katze angefallen?
Ich wurde von der Katze angefallen.
Oh mein Gott!
Katze!
Okay. Mein Kater hat gerade unseren Hörer angefallen. Aber was machst du denn? Wegen der Fliege, glaube ich.
Ja.
Tja. Ja, Katz, wir können jetzt nichts für dich tun. Tut mir leid. Also das finde ich ganz cool, wie das gemacht ist, eben übergangslos. Aber da muss man natürlich sagen, also wenn das idealerweise so ein Stück weit auf die Zukunft wäre, das stellt eben ganz klar Länder, in denen synchronisiert wird, vor quasi unlösbare Probleme, weil du kannst ja ganz schlecht dann quasi den Film eben so synchronisieren. Bräuchtest ja dann quasi Sprecher, die das auch Spanisch-Deutsch machen können und sowas. Also es ist natürlich unrealistisch.
Das sind die Budgets nicht da.
Nee, das stimmt. Also wenn sowas wirklich die Zukunft ist, dann müssten wir vom Synchronisieren abkommen, was ich eine gute Sache
finde. Ich glaube, jeder, der sich mit Filmen auseinandersetzt, würde das gut heißen.
Ja, und das ist ja wirklich einfach, finde ich, eine Frage der Hörerziehung. Weil wenn man viel früher mit Untertiteln konfrontiert ist, dann ist, so zumindest ist mein Eindruck, eben zum Beispiel aus Skandinavien so, dann hat man dieses Problem nicht so, was viele von uns eben haben, dass sie Untertitel trotzdem als störend empfinden oder so, oder eben sich davon abgelenkt fühlen. Okay. Es gibt ja viele, die eben sagen, Englisch schaue ich mir im Original an, aber auch gerne ohne Untertitel. Mhm. Aber dass ich jetzt eben eine Sprache, die ich nicht verstehe, trotzdem im Original mit Untertiteln schauen würde, mögen ja viele nicht so gerne, weil sie sagen, dann lese ich die ganze Zeit oder dann der Bob hat, glaube ich, mal gesagt, dann hast du so diesen hellen Text unten und es lenkt irgendwie vom Bild ab und so. Aber ich glaube, dass das viel mit Gewöhnung zu tun hat.
Mhm. Also ich erwische mich da auch öfters mal, dass ich dann aus Faulheit einfach unten lang lese, obwohl ich das höre und eigentlich auch immer alles verstehe, weil ich erwische mich dann so, lies halt unten mit. Und okay.
Ja.
Gut, dann wollen wir mal Punkte geben für diesen Film.
Ja, geben wir Punkte. So, ich gebe 7 Punkte. Und zwar 7 Punkte im Rahmen dessen, dass ich die Erwartung hatte, dass es ein Science-Fiction-Action-Film ist, der mich ganz gut unterhält, und das hat er geleistet.
Mhm. Ich schwanke ja noch zwischen 6 und 7 Punkten, weil ich den Film ja eigentlich ganz okay fand, oder auch, nennen wir es gut, aber dann im Endeffekt war es mir zu plumpe Action. Also, ja, ich weiß nicht, ich gebe auch 7 Punkte, aber mehr mit dem Fokus auf den ersten Teil, den ich sehr gut fand, und dann der zweite Punkt, der kriegt eben dann halt die 0 Punkte und dann sind wir bei
3,5. Nein, wir geben beide ein 7-. Ja. Naja, also, ja, kann man anschauen, muss man aber nicht.
Richtig.
Du hattest ja im Zusammenhang mit Elysium mal den Gedanken an eben die Frage Sommerblockbuster im Allgemeinen dieses Jahr angeregt. Mhm. Du hast auch einiges gesehen, natürlich, von dem, was uns geliefert wurde. Und was ist denn dein Fazit bisher? Was sticht heraus? Was in beide Richtungen? Und was ist so der allgemeine Eindruck?
Also, es sticht heraus, dass keiner der Filme wirklich gut war.
Okay.
Ja, also, ich hätte jetzt gesagt, die Sommerblockbuster fingen mit Iron Man 3 an und haben jetzt mit Elysium aufgehört. Ich wüsste jetzt nicht, was noch. Der Thor-Film kommt noch, aber der ist ja dann kein Sommerblockbuster mehr. Ich glaube, der kommt im Oktober, September, irgend sowas. Und so die wirklichen Blockbuster, also Iron Man, Star Trek, Fast and the Furious, After Earth, Man of Steel, World War C, Kick-Ass, Wolverine, jetzt vielleicht noch Lone Ranger und Elysium.
Mhm.
Also da war jetzt kein Film dabei, wo ich sagen würde, den schaue ich mir in 5 Jahren noch gerne an. Da hat jeder, also gerade schon bei Iron Man, wo ich gesagt habe, so, ja, da geht's los, wir kriegen einen ganzen Sommer lang nur geile Filme. Und schon nachdem ich Iron Man gesehen habe, habe ich gedacht, so, ja. Und dann kam der Star Trek Film, der zweite, wo ich mir auch wesentlich mehr, gerade wegen dem Cast, habe ich gedacht, der macht ja jetzt ein bisschen mehr draus, was nur ein oberflächlicher Fanservice war, meiner Meinung nach. Und Hangover 3 beispielsweise habe ich mir schon gar nicht mehr angeguckt. Oh,
Gottes Willen.
After Earth haben mich auch alle Kritiken, ja, haben mir davor abgeraten, in diesen Film reinzugehen. Man of Steel habe ich mir angeschaut, hätte ich mir lieber nicht angeschaut. Also, weiß nicht, Superman ist halt immer noch der langweiligste Superheld überhaupt. World War C hat auch jeder davon abgeraten, habe ich mir auch dann lieber mal nicht angeschaut. Ich einfach unverbesserlich, den habe ich mir angehaut, auch wenn es kein Sommerblockbuster ist, aber er ist ja auch trotzdem einer der großen.
Der Kinder-Sommerblockbuster. Ich fand den sehr lustig.
Ich fand den auch sehr schön. Ja. Also das war auch jetzt der Film im Sommer, wo ich sagen würde, okay,
der Sommerhit.
Ja, jetzt im Kino war das für mich der Sommerhit.
Ja, ich habe den tatsächlich auch neulich jemandem weiterempfohlen und der kam zurück und hat gesagt, klasse Film, total gut. Dann haben wir noch fast Streit bekommen, weil er der Meinung war, dass er besser als Toy Story ist. Da muss ich natürlich sagen, nein. Aber
ja, also
wir konnten uns dann einigen und haben gesagt, er ist lustiger als Toy Story vielleicht, aber ich finde nicht, dass er besser ist. Aber wirklich würde ich auch sagen, wahrscheinlich mit der beste Film, den ich diesen Sommer gesehen habe.
Den ich eh gesehen habe. Hast du ihn in 3D gesehen?
Nein. Weil ich habe ihn auch in der Sneak gesehen.
Okay. Ja. Ich habe ihn in 3D gesehen. Wo wir auch fast aufmachen könnten,
ja.
Dass diese ganzen Filme teilweise nur noch in 3D in den Kinos gezeigt werden für 100 Euro die Vorstellung, ich weiß es nicht, 15
Euro. Aber also hier in unserem Multiplex mitten in der Stadt ist tatsächlich so, dass inzwischen fast alle Filme, die in 3D kommen, auch in 2D gezeigt werden. In der OV häufig sogar nur in 2D, interessanterweise. Okay. Und mein Eindruck ist, nachdem die Anzahl der Screenings in also der Vorführungen in 2D zunimmt, also das ist mein Eindruck, habe ich das Gefühl, dass die Leute tatsächlich, wenn sie die Wahl haben, häufig die 2D-Versionen anschauen und eben nicht 3D unbedingt wollen.
Okay, also bei uns in Bamberg, dort wo ich normalerweise wohne,
kriegt man die Wahl nicht.
Hat man meistens am Anfang nicht die Wahl, wenn ich das so richtig im Blick habe. Ist die erste Woche öfters mal so, dass es zu den guten Spielzeiten nur 3D gibt, aber es kann auch einfach nur mein falscher Eindruck sein. Die Fliege fliegt das Aufnahmegerät an.
Das ist okay.
Ja. Was haben wir denn noch? Kick-Ass 2?
Habe ich nicht gesehen, hört man aber auch Schlimmes, gell?
Ich habe nur Schlimmes. Also wirklich
auch.
Schlimmes.
Also Schlimmes, ja. Aber ganz ehrlich gesagt, das wundert mich auch nicht. Also da ist meine Erwartung auch nicht sehr hoch. Ich glaube auch, dass dieser Sommer mich nicht so entsetzt bisher, weil ganz viele von den Filmen, die jetzt eben groß kamen, da war bei mir absolut auch null Erwartung. Mhm. Und ich hatte von vornherein keine Lust, sie anzuschauen. Okay. Also deswegen After Earth war immer klar, dass ich nicht anschaue. Mhm. Man of Steel, ich kann mir nichts Langweiligeres vorstellen, deswegen habe ich ihn auch nicht angeschaut.
Ja.
Also bei mir war einfach dieses Jahr auch kein Blockbuster, wo ich sagen würde, den habe ich mit Aufregung erwartet, so wie Inception vor ein paar Jahren oder sowas, wo du wirklich so sagst, so wow, der Sommer, das knallt richtig. Das war einfach diesen Sommer, gab es den für mich nicht, diesen Film.
Ja. Dann hatten wir The Wolverine, den Stefan letzte Woche schon besprochen hat.
Ja.
Oder, wenn ich mich recht im Sinne war.
Ja,
also er meinte eher so,
nicht so gut. Eher nicht so gut.
Ja. Ja, dann haben wir The Lone Ranger.
Mhm.
Da habe ich erstens nur Schlimmes von gehört und das hat mich abgeschreckt. Dann hatten wir in der Sneak vor 2-3 Wochen hatten wir mal so einen Ausschnitt von dem Film. Gibt's ja öfters mal, dass du da als Sneak-Publikum so einen Test-Screen praktisch kriegst. Dann hatten wir, glaube ich, 10 Minuten von dem Film. Und ja, das war einfach 1:1 Fluch der Karibik umgesetzt in den Wilden Westen. Und dafür schmeiße ich den Menschen von Disney jetzt auch kein Geld hinterher. Und außerdem hat man ja schon in Amerika gesehen, dass der Film furchtbar gefloppt ist.
Ja.
Und ich glaube auch nicht, dass er hierzulande jetzt wesentlich mehr Geld eingespielt hat.
Mhm.
Was sie wahrscheinlich nicht hindern wird, noch einen zweiten Film.
Ah, Pacific Rim hatte ich noch vergessen.
Stimmt. Den wollte ich mir eigentlich angucken.
Also das war für mich dann auch noch, das war vielleicht dann für mich in der Endbilanz der Blockbuster des Sommers.
Den habe ich verpasst. Immer wenn ich den jetzt angucken wollte, gab es ihn nicht mehr oder gab es ihn nur noch zu unmöglichen Zeiten.
Das war auf jeden Fall für mich der sympathischste Blockbuster und eben einer, der mich schon auch mitgenommen hat und so.
Okay, das war ja praktisch Evangelion umgesetzt, so wie ich denn das Ganze. Ja.
Jo.
Ja, dann enden wir jetzt mit Elysium und zwar auch nicht mit Freudensprüngen, sondern eher so mit so, ja.
Ja, okay. Aber
okay, ja. Aber so aus diesem Sommer jetzt rauszugehen, also es gab schon bessere für den Sommer,
auf jeden Fall,
wie ich mich erinnern kann.
Auf jeden Fall. Aber naja. Warten wir auf die Wintersaison, was da jetzt Tolles nachkommt.
Jurassic Park 3D.
Gott sei Dank, endlich. Endlich.
Paranormal Activity 5.
Ja, haben wir sonst irgendwas gesehen?
Ich habe im Fernsehen 12 Monkeys gesehen.
Oh ja. Wie ist der denn gealtert? Um mal Christophs Vokabular zu benutzen.
Ja, ich finde, der ist immer noch gut. Ich finde ihn wirklich hervorragend eigentlich. Und vor allem ist mir jetzt wieder aufgefallen, ich habe den jetzt bestimmt schon, ja, andere Leute haben den bestimmt öfters gesehen, aber ich habe ihn jetzt bestimmt 5-6 Mal gesehen. Und der ist so perfekt durchkomponiert und auch wie die einzelnen Teile dann vom Anfang bis zum Ende ineinander greifen und du dann erst bei mehrmaligem Sehen auch vielleicht Verbindungen zwischen einzelnen Zeitebenen verstehst oder denkst, ach, der hat das da habe ich das mal irgendwo gesehen und da hat er das mal gesagt und ja, das hat mich wieder erfreut und ja, fand ich immer wieder eine gute Unterhaltung. Ich habe ihn aber wie gesagt im Fernsehen gesehen, auf Kabel 1 und das hat mich wieder daran erinnert, warum ich eigentlich nicht Fernsehen gucken möchte, weil alle 20 Minuten, 10 Minuten Werbung kam und das dann einfach aus dem kompletten Flow des Films rausgerissen hat.
Der kommt ja im Fernsehen eigentlich immer auf solchen Kanälen, wo du, also ich habe auch, ich weiß nicht, ihn schon mal auf RTL 2 gesehen oder sowas, fürchterlich.
Ja.
Also ich hab ja auch irgendwie 3 oder 4 Anläufe gebraucht, um ihn fertig zu schauen, weil ich immer wieder eingeschlafen bin. Nicht, weil er so langweilig ist, sondern einfach, wenn der irgendwie um 21:45 anfängt oder um halb elf und dann du aber ohne Ende Werbung zwischengeschaltet bekommst, da war ich dann immer zu müde. Dann irgendwann wird mir das zu kompliziert. Ich bin dann nicht mehr mitgekommen und dann, ja. Nee, aber auf jeden Fall immer noch ein sehr guter Film, finde ich auch.
Und auch die Personen, die mit mir geschaut haben, die haben dann auch irgendwann gesagt, so, ja, der Brad Pitt, der kann hier richtig schauspielern. Dann macht
er das das erstaunt einen inzwischen.
Ja.
Ist schon interessant, also ich finde sowieso jetzt interessant, bei eben solchen Leuten wie Brad Pitt oder eben auch Matt Damon zu sehen, was die letzten 10 Jahre so mit ihrer Karriere gemacht haben.
Ja, aber die zwei Freunde driften ein wenig auseinander.
Ja, ja, total.
Der eine nimmt Rollen an, die man nicht von ihm erwartet hätte und der andere macht Fließbandarbeit und nimmt einfache, oberflächliche Rollen an.
Ja, also
wer was macht, dürft ihr entscheiden.
Also ich finde halt bei Matt Damon so lustig durch diese Team America Sache und so, gab's eben so die Zeit, dass er so ein, wo man dachte, dass er eben so ein eindimensioneller Schauspieler ist, der irgendwie, von dem nicht großartig was zu erwarten ist. Und inzwischen ist es ja fast der Schauspieler, der am besten im Geschäft ist, dahingehend eben ziemlich unterschiedliche Rollen auch zu spielen. Eben, keine Ahnung, unter Clint Eastwood irgendwas, was dann eher so ein bisschen Psycho-Mystery, was auch immer. Dann irgendwie Sozialdrama und Action-Knaller und so was auch immer. Und so, es war auch jetzt so in Elysium, als er dann sein Oberteil auszieht und ich so denke, oh, was hat der denn für ein Sixpack? Ja. Und so, was man eigentlich an ihm jetzt gar nicht mehr so erwartet hätte, weil er eben viele, viele Rollen gespielt hat, wo es nicht darum ging, dass er irgendwie sein Oberteil auszieht und sowas. Also ich meine, so ein Oberkörper erwartet man von Leuten, die in The Fast and the Furious mitspielen oder sowas, aber eben nicht von einem, der eben so Charakterrollen viel gespielt hat. Und Brad Pitt, was in der letzte Film, wo ich schon vorher gesagt hätte, wow, das interessiert mich jetzt, wie er da so schauspielerisch sein wird. Also das ist echt lange her. Deswegen, ich habe jetzt meine Lesart deiner Zweiteilung vorgegeben.
Da würde ich auch mitgehen. Ich glaube, bei Matt Damon kam dieser Wandel mit diesen Bourne-Filmen, die er gemacht
hat. Kann sein, ja.
Weil dort war die Rolle ziemlich tief, auch über die 3 Filme hinweg. Und ich glaube, das hat ihm so diesen Schub in die Premium-Liga gegeben. Mhm. Wobei das die Premium-Liga natürlich nicht gleich heißt, dass die alle gut Schauspieler in den
Filmen sind. Nee, klar, aber ja.
Dass man sagen kann, okay, den kannst du für ganz viele verschiedene Rollen einsetzen.
Ja.
Und Brad Pitt? Also mir fallen gerade echt nur 3 Filme ein, vielleicht 2,5, wo ich sagen würde, oder wo ich mich dran erinnere, dass er gut schauspielert.
Nämlich?
Ich glaube, er spielt bei diesem Rendezvous mit Joe Black, heißt das so?
Ja.
Ja, das ist der halbe Film.
Ja.
Dann haben wir diese Anne Rice-Verfilmung.
Interview with a Vampire.
Genau, das ist der andere Film.
Aha.
Und eben 12 Monkeys.
Aha, okay, alles schon ganz schön lang her.
Ja, deshalb.
Okay, ich bin sicher, ich vergesse irgendwas ganz Wichtiges, aber ich muss auch sagen, dass eben, okay, früher in meinen jungen Mädchentagen stand ich halt auch extrem auf Brad Pitt, so rein optisch. Und da war dann eben alles, was von ihm kam, war heiß erwartet auch irgendwie so. Das ist jetzt inzwischen, man ist ja ein bisschen älter, deswegen man ist da ein bisschen indifferenter und er ist natürlich jetzt auch nicht mehr so ganz so jung und knackig. Mhm. Aber dass ich jetzt jemals in den letzten, weiß nicht, 5, 6 Jahren die Situation hatte, dass ich einen Film mit Brad Pitt so heiß erwartet hatte und dachte so, oh, kommt der bald und so. Kann ich mich ja nicht erinnern, ehrlich gesagt. Aber
er hat bei diesem Film mitgespielt, wo wir uns gestritten haben, ob er jetzt ambitioniert war oder nicht. Grüße an Wilhelms. Tree of Life.
Ja, den habe ich total verdrängt. Ja, das stimmt. Okay.
Zählen wir das als gute Schauspieler?
Terrence Malick besetzt Brad Pitt.
Aha.
Ja, naja, dazu möchte ich nichts sagen. Also, haben wir uns darüber gestritten? Fandst du, dass er nicht ambitioniert ist?
Wir haben uns über das Wort ambitioniert, glaube ich, gestritten.
Okay. Alles klar. Okay.
Weil ich schon die Idee blöd fand. Von daher finde ich das Ganze nicht ambitioniert. Aber.
Naja, eine Ambition. Man kann ja auch eine blöde Ambition haben.
Ich glaube,
mein Punkt darin, den Film ambitioniert zu nennen, war, ich glaube genuin, dass Terrence Malick für sich selbst ein großes Konzept hatte, was er umsetzen wollte und sowas.
Okay, das hat er aber den Zuschauern nicht gezeigt.
Und wenn du dann von vornherein aber findest, dass das Konzept blöd ist, ändert das für mich daran nichts, dass die Ambition war da.
Mhm.
Ob das was bringt, ist eine andere Frage, aber ja.
Das war der Film, wo bei uns im Kino die meisten Menschen einfach aufgestanden sind. Wo man im ersten Moment denkt, sie gehen vielleicht aufs Klo, aber sie kommen nie mehr wieder.
Ja, also bei dem Film habe ich nicht gedacht, dass die Leute aufs Klo gehen. Ja.
Gut.
Eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, war die Tatsache, dass es ja auch Filme gibt, die man einfach nicht im Podcast besprechen möchte. Mir ist nämlich neulich mal wieder aufgefallen, dass der Film von 2011, We Need to Talk About Kevin, gemacht von einer Dame aus Glasgow, Lynn Ramsey heißt die, mit Tilda Swinton, der von vielen als sehr, sehr guter Film immer wieder genannt wird. Ich glaube, mein BBC-Guru Mark Kermode hat sogar ihn als besten Film des vorletzten Jahres oder so, also auf Platz 1 seiner besten Liste gesetzt. Und trotzdem habe ich über diesen Film nie im Podcast geredet und ich habe auch ehrlich gesagt jetzt keine Lust, eine Kritik abzugeben. Was viel damit zu tun hat, dass es gibt ja Filme, die dich sehr, also über die du das Gefühl hast, nichts wirklich Schlüssiges sagen zu können. Erstens, weil du selbst so ambivalente Gefühle hast oder weil sie dich so unangenehm berühren, wobei du gleichzeitig das Gefühl hast, dass das ja auch Sinn dieses Filmes zu diesem Thema ist, dass sie dich unangenehm berühren. Aber da finde ich dann einfach, also das für mich ehrlich gesagt, das Medium Podcast ein schwieriges Medium. Ich wüsste nicht, wie ich so einen Film irgendwie in 6,5 Minuten oder was auch immer dann irgendwie runterbreche und dann am Schluss eine Punktezahl gebe und sage, so ist der und Daumen hoch, Daumen runter, tue ich mich schwer. Also ich finde einfach, es gibt Filme, die sind nicht gut geeignet für dieses Format von Besprechung.
Was wäre jetzt denn die bessere Besprechung, das Ganze auf dem Blatt? Mit Pro und Contra auszuführen.
Schwierig, vielleicht bin ich einfach zu schlecht. Vielleicht gibt es Leute, die das besser können. bei dem Film ist mein Problem, dass ich finde, dass sowohl eine sehr positive Besprechung, die sagt Meisterwerk, als auch eine negative Besprechung, die sagt Scheißfilm, ich hasse den und keine Ahnung, dem überhaupt nicht gerecht wird. Und wenn man dann versucht, so die Komplexitäten aufzudröseln, also vielleicht, wenn du große große Mengen Zeit darauf verwendest und dich hinsetzt und versuchst, das in Worte zu fassen, würde das dem gerechter werden. Allerdings ist dann die Frage, wer will das lesen? Und das, ganz ehrlich gesagt, da kommen wir vielleicht schon fast so ein bisschen in den akademischen Bereich, wo ich sagen würde, jemand, der in gewisser Weise ja eine Analyse des Films schreibt, aber den könnte man ja dann nicht, die könnte man nicht lesen, ohne den Film gesehen zu haben. Ja. Also es würde nicht als so Teaser oder sowas.
Ja, so ein Review praktisch.
Das würde nicht funktionieren. Also ich finde auch, also es gibt, das habe ich eben gemerkt, auch bei meiner Dissertation und so, dass es bestimmte Bücher gibt, die sich unheimlich gut eignen, um in so einem Format besprochen zu werden, dass du eben quasi aufdröselst, was sind denn die Widersprüche, welche Emotionen wird bei dir erzeugt und so. Aber das ist ja nicht, das ist eben kein Review-Format.
Ja, genau.
Also ich habe das Gefühl, es gibt Filme, die sich schlecht eignen für das.
Hm. Ja. Mir ist da, also ich kenne das, mir ist da, als du mir das Thema gesagt hast, ob wir darüber sprechen können, ist mir Die Jagd eingefallen von Thomas Vinterberg. Ich glaube, das ist der aktuelle Film mit Mads Mikkelsen.
Ja.
Hat er seit langem gemacht. Ich behaupte, das ist der aktuelle.
Ja.
Und also, da geht es mir ganz genauso. Da könnte ich entweder sagen, das ist wirklich ein super Film, der super durchkomponiert ist, der dich reinzieht und dich beschäftigt, auch weit, weit nach der Kinovorstellung noch. Aber ich könnte auch mich hinsetzen und sagen, der hat so viele Plotholes und ja, Plotholes. Ich ersetze den Bob übrigens und mache ganz viel Arbeit. Nein.
Die Handlung hat viele Löcher.
Die Handlung hat sehr viele Löcher und auch, ja, wie soll man sagen, die Figuren verhalten sich in manchen Szenen total unnatürlich und dann denkt man sich, ja, in der Wirklichkeit würde das ganz anders ablaufen. Und wenn man das dann aufdröseln wollen würde, ja, dann würde man vielleicht eine Stunde da sitzen und müsste auch da Szene für Szene teilweise vorgehen, und dann eben sagen, okay, er verhält sich jetzt so, aber eigentlich hätte er sich jetzt logisch so verhalten müssen. Und dann kommt dann der dritte Aspekt, aber wenn du vielleicht in dieser Situation bist, vielleicht handelst du dann auch so.
Ja.
Das ist ziemlich schwierig. Und deshalb finde ich, es geht so auch in diese Richtung, die du gesagt hast. Dieses Review-Format, finde ich, greift bei dem Film
nicht. Auch schwierig. Ist sehr interessant, auch wenn man diese beiden Beispiele, ist eben in beiden Fällen geht es so um eben auch ein sehr schwieriges Thema, wo man auch sagen kann, vielleicht ist auch das Thema das Problem, dass man das Gefühl hat, man kann der Bewertung nicht gerecht werden, ohne ziemlich viele Dinge zu sagen, ohne relativ konkrete Situationen anzusprechen und sowas. Also ich würde sagen, dass es, also es gibt offensichtlich Leute, die keine Probleme damit hatten, sowohl Die Jagd als auch We Need to Talk About Kevin zu besprechen. In der Regel sind das Leute, die eine sehr, sehr positive Reaktion darauf hatten und eben einfach emotional so erreicht wurden, dass sie gesagt haben, klasse Film, muss man sehen, da gibt's nicht mehr zu sagen, was auch immer. Aber sobald deine Gefühle ein bisschen ambivalenter sind, wird's sehr schwierig, den Film zu besprechen, ohne zu detailliert zu werden.
Ja, und das ist das eben das Problem mit der Review. Du willst dem Hörer, dem Leser oder wem auch immer ja nicht alles vorkauen, sodass er den Film gar nicht mehr schauen braucht.
Ja.
Oder ihn nur noch zu Beweiszwecken nochmal schaut, um dann zu sagen, ja, die Person hatte jetzt recht mit ihrer Meinung. Und ja, das...
Red einfach weiter. Ich muss mal die Lasagne in den Ofen stellen.
Claudia läuft einfach weg. Okay. Ja. Und wie gesagt, bei Die Jagd ist das auch ziemlich schwierig, da eben auf konkrete Szenen eingegangen werden würde. Und ja... Ich muss jetzt hier gerade überprüfen. Das ist ziemlich unangenehm.
Ich gehe mal weg und mach was in der Küche. Und Manu redet einfach weiter. Ist okay.
Schneidet das raus. Nein, Spaß. Das ist ziemlich schwierig, das so zu erörtern, ob man das dann gut findet oder nicht. Man kann zwar sagen, grob so wie wir das zum Beispiel bei Elysium gerade gemacht haben, ohne groß auf den Film einzugehen, aber Elysium hat halt auch nicht dieses schwere Thema, wo man sich verpflichtet fühlt, da jetzt fundierte Meinungen abzugeben, weil man sonst irgendwie angreifbar und angreifbar wird.
Ja. Ja, und es ist eben nicht schwierig, über Elysium was halbwegs Plakatives zu sagen. So. Ja, also
nee, ziemlich
Holzschnitt. Das wird dem Film sehr gerecht.
Ja. Finden wir. Vielleicht finden
wir. Wer weiß.
Vielleicht finden wir.
Jetzt kommt die große Meisteranalyse, die dann eben gepostet wird. Ja, also deswegen, es kommen immer mal Filme, die sich für mich dem Format ein bisschen widersetzen. Mhm. Und das sind dann irgendwie auch, ja, also die Grenzen dessen, was ich zumindest leisten kann im Podcast.
Mhm.
Ja, aber wir versuchen es weiterhin. Und manchmal ist ja tatsächlich dann auch so, dass dafür die Kommentare ganz gut geeignet sind, weil man dann eben in den Kommentaren mit Leuten, die den Film auch gesehen haben, eben doch noch über Feinheiten diskutieren kann und so und da dann vielleicht mehr bei rumkommt.
Aber das ist dann auch immer sehr müßig.
Natürlich.
Also ich finde das ziemlich zeitaufreibend. mit ordentlichen Kommentatoren, die dann auch Quellen, Links und die Stars bringen, ist das immer ziemlich schwierig. Dann, also ich verliere dann relativ schnell die Lust nach meinen ersten zwei Postings. Und denke ich so, ja, ey, ich habe Besseres zu tun, als irgendwo drunter, sei es bei Facebook, sei es unter irgendeinem Podcast, zu diskutieren.
Ja.
Das ist mir die Zeit dann auch zu schade dafür.
Ja, also mir geht's auf Facebook auf jeden Fall auch so. Jetzt hier auf der Seite vom Podcast geht's mir ein bisschen anders, weil ich da eben das Gefühl habe, dass die Investition von einem Hörer, sich überhaupt die Mühe zu machen, da irgendwie... ja, das ist unser Nachbar. Tut mir leid. Ein bisschen. Hallo Eike, komm rein.
Hallo.
Eike, das ist Manu.
Hallo, schönen guten Tag.
Moment, ich stelle mal das Eis ins Eisfach. Entschuldigung, red mal weiter, Manu. Eike, erzähl mal was.
Bitte.
Das ist die beste Minute. Das wir sind gleich fertig.
Ja, ich kam jetzt gerade überraschend rein. Also ich entschuldige mich vielmals jetzt für die Störung quasi.
Ist in Ordnung. Ist okay, wir sind gerade am zu Ende moderieren.
Ja.
Ja, aber jedenfalls bei Leuten, die den Podcast kommentieren, geht's mir dann schon so, dass ich eben denke, dass wenn jemand sich die Mühe macht, eben zu reagieren auf das, was sie erzählen, dann habe ich immer genug Motivation, was zurückzuschreiben. Mhm. Also das ist ein bisschen eine andere Situation als so dieses Blabla auf Facebook oder so, wo du dann denkst, so, naja, okay, wie viel hat es die Person gekostet, jetzt irgendwo noch einen Kommentar hinzurotzen? Ja. Das ist...
Gut, du bist ja vielleicht auch anders involviert als ich, der da nicht Zeit in den habe.
Ja, aber diesmal, wenn jetzt dann die Leute zurückschießen und sagen, so ein Scheiß, was ihr da erzählt habt, vielleicht antwortest du ja dann auch auf die Kommentare.
Vielleicht.
Na gut, ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du die Folge 300 gerettet hast.
Ja, habe ich. Klasse, ne?
Ja, also du kriegst dann den großen Sneakpot-Stern verliehen.
Yes! So wie bei eBay, da kriegst du auch immer so einen Stern.
Genau, wir werden da irgendwas basteln.
Ja,
ja, und ihr seid hoffentlich nächste Woche auch wieder dabei. Dann sind wir leider wieder ohne Manu, denke ich.
Aber hoffentlich wieder mit den anderen.
Hoffentlich wieder mit den anderen. Vielen Dank und bis bald.
Ja, tschüss.
Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss.
Tschüss. Boah, das Intro, das macht das dann so bei Stefan.
Ich hasse das.
Ja, das ist furchtbar.